Ich freue mich sehr, dass du heute beim Podcast 360 Grad Global Talent Management dabei bist. Willkommen. Ich bin Sahar, Gründerin, Diversity Coach, interkulturelle Trainerin und Speakerin. Dieser Podcast umfasst Themen rund um Leadership, eine gesunde und starke Arbeitskultur, Diversität und Inklusion und New Work. Unsere Gespräche sind vor allem spannend für Führungs- und Fachkräfte, Leaderinnen und Leader, People- und Culture-Fachexpertinnen und Experten, CEOs und alle, die eine starke, offene und nachhaltige Firmenkultur aufbauen und fördern wollen. Ihr erhaltet Einblick in Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft mit unterschiedlichen Backgrounds. Unser Gespräch beschäftigt sich heute mit Achtsamkeit im Business-Kontext. Wie schaffen wir gesunde und nachhaltige Arbeitsumgebung für alle? Mein Gast ist Elvira Häusler. So schön, dass du dabei bist, um dich mit mir über dieses wichtige Thema zu unterhalten.
Hallo, liebe Sarah, ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Liebe Elvira, ich würde super gerne ein paar Infos zu dir mit allen teilen. Elvira hat Englisch, Spanisch, Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf das Gesundheitswesen und internationales Gesundheitsmanagement in Innsbruck studiert. Sie ist ausgebildete und zertifizierte Trainerin für Mindfulness für Organisation. Sie begleitet seit über 12 Jahren als Management Consultant und Trainerin für Mindful Leadership Unternehmen im Dachraum sowie Großbritannien. Sie hat in verschiedenen Positionen Teams aufgebaut, geführt und war zuletzt als Geschäftsführerin ad interim für ein Unternehmen mit 180 Mitarbeitenden verantwortlich. Elvira unterrichtet als Gastdozentin am Management Center Innsbruck im Studiengang International Health and Social Management Master. Außerdem berät sie eine Reihe von Startups im Bereich Behavioral Health. Sie ist Gründerin und Vizepräsidentin der Swiss Society for Value-Based Healthcare. Elvira lebt und arbeitet in Zürich und hat 2023 ihre eigene Boutique-Beratung mit Trainingsinstitut gegründet. Ihre Mission ist es, zu einer gesünderen Arbeitswelt beizutragen. So eine tolle Biografie, liebe Elvira. Jetzt möchte ich gleich zu Anfang mal von dir wissen. Gab es einen Schlüsselmoment, als du bemerkt hast, du brauchst mehr Achtsamkeit in deinem Leben oder deinem Business?
Nee, den gab es nicht. Ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die du erwartet hast. Nein, es ist bei mir wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Achtsamkeit ist mir in den Schoß gefallen in meinen Jugendjahren. Und ich hatte damals ein, zwei Bücher von meiner Mama entdeckt, die sie, glaube ich, in den 70er Jahren sich zugelegt hat. Und im einen ging es um Yoga und im anderen ging es um Meditation. Und das hat mich dann fasziniert und interessiert und ich habe einfach begonnen, damit zu arbeiten. Das ist mir dann geblieben und ich habe das eher unbewusst mit in meine berufliche Laufbahn genommen, habe weiterhin praktiziert, damals nicht sehr öffentlich, sage ich mal. Es waren damals noch so Themen, über die hat man nicht gesprochen, beziehungsweise wurde man eher von der Seite angeschaut, wenn man dann gesagt hat, man war am Wochenende irgendwie in einem Schweigeretreat. Aber ich kann mich insbesondere an einen Moment erinnern, der vielleicht doch ein Schlüsselmoment war, als wir ein sehr stressiges Projekt hatten und einen wirklich sehr, sehr schwierigen Kunden. Das war noch in London, also in den ersten 2 Jahren von meiner beruflichen Laufbahn und es ging wirklich drunter und drüber und der Druck war unfassbar hoch, alle waren genervt und irgendwann hat sich meine damalige Chefin zu mir umgedreht und hat gesagt, wie kannst du eigentlich so ruhig bleiben? Und ich glaube, rückblickend war das einer der Momente, wo ich für mich dann festgestellt habe, dass ich wohl mehr aus dieser Praxis ziehe, als mir damals in dem Moment bewusst war und dass es mir einfach anscheinend sehr viel hilft dabei, ruhig zu bleiben, ein bisschen eine dickere Haut zu haben, nicht alles gleich persönlich zu nehmen und einfach in diesem sehr leistungsorientierten Umfeld mit hohem Druck dann doch relativ gut durchzukommen. Und das war dann auch die Zeit, wo ich gesehen habe, aha, da gibt es schon Unternehmen da draußen, die arbeiten schon mit diesen Tools oder mit diesen Praktiken. Das hat dann da schon so langsam angefangen, dass man wusste, Google, SAP, Apple und so weiter. Und ich glaube, das kann man vielleicht als Schlüsselmoment bezeichnen, dass ich dann in dem Moment vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in das gefasst habe und begonnen habe, das auch mehr nach außen zu tragen.
Deine Mama, die Jugend, also da fing das ganze Thema schon bei dir an. Du hast jetzt von deiner Chefin gesprochen. Warum könnte das Thema eben für Leaderinnen, Leader, CEOs oder einfach für jedermann in der Firma spannend sein? Was läuft deiner Meinung nach schon gut und wo gibt es Nachholbedarf?
Also das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich in ganz viele Unternehmen Einblick bekomme und dass ich in vielen Unternehmen einfach rein und rausgehen darf und oft auch so in der stillen Beobachterposition sitze und mir wirklich von außen ein Bild machen kann. Und ich glaube, was einfach auffällt, ist, dass wir schon an einem Punkt angekommen sind, wo ein wahnsinnig hohes Maß an Erschöpfung, an so ein bisschen, ja, leider oft auch Resignation herrscht in vielen Unternehmen. Und es verwundert eigentlich auch nicht. Also wir leben in einer Zeit, in der eine Krise die nächste jagt und es scheint auch nicht unbedingt in absehbarer Zeit anders zu werden oder aufzuhören. Also das ist mal das eine, diese ständige Unsicherheit, was und gleichzeitig auch natürlich diese digitalisierte Welt, dieses Digital Age, also dieser Transfer vom Taylorismus ins Digital Age, diese ständige Verbundenheit jetzt noch viel schneller vorangetrieben mit KI. Das macht was. Also du hast bestimmt schon den Begriff VUCA oder Barney gehört, also diese Welt, in der wir eigentlich von nichts mehr sicher ausgehen können, in der alles so schnell passiert, wo wir eigentlich auch gar nicht mehr mitkommen. Also wir als Mensch, unser Hirn ist gar nicht mehr darauf ausgelegt, dass wir das alles verarbeiten können oder so schnell reagieren können. Und das Außen, so wie die Welt ist, wie wir das geschaffen haben, das können wir nicht ändern. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr und mehr Praktiken, wie wir als Mensch, jeder und jede für sich, aber auch als Team, als Organisation, als Gesellschaft damit umgehen können. Also wie wir unseren Platz sozusagen in dieser schnelllebigen Welt finden. Und Achtsamkeit, Mindfulness kann ein Tool sein, das uns hilft, diese innere Haltung, also diese Festigkeit von innen heraus wieder zu etablieren, obwohl es im Außen rund geht. Ein Bild wäre, ich lerne, ich möchte die Wellen nicht voraussagen, das kann ich nicht, aber ich lerne, die Wellen zu surfen. Also egal, welche Wellen kommen, ich kann sie surfen, aber ich kann sie nicht voraussagen, weil das ist einfach nicht mehr möglich in der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, man spürt es ja auch ganz stark. Also man spürt es auf politischer Ebene, dieser ganze Trend Richtung rechts oder auch bei Unternehmen, dieser ganze Trend, alle zurück ins Büro. Wir möchten jetzt alle wieder sehen. Homeoffice, Flexibilität, das wollen wir alles nicht mehr. Wir holen sie alle wieder her. Also dieser Trend auch hier nach wieder, sage ich mal, so die starke Hand, wie auch immer man es nennen will, hat natürlich sehr viel mit Angst zu tun, getrieben durch diese unsichere Welt. Und ich glaube, da wieder zu lernen, wie wir da Halt finden auf eine neue Art und Weise und jetzt eben nicht zurück in alte Strukturen zu gehen, von denen wir ja gesehen haben, dass sie auch nicht funktionieren, kann Achtsamkeit sicher sehr viel beitragen.
Mir in einem Vorgespräch erzählt, dass sich Achtsamkeit in Berufsfeldern unterscheidet. Also eben, wir reden ja in meinem Podcast viel über Führungskräfte, aber wie schaut denn das jetzt aus in einem Krankenhaus und dann gibt es Pflegepersonal, Krankenschwester? Wie kann man Achtsamkeit für unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Hierarchien, wie kann das auch schon?
Also ich glaube, die Grundprinzipien, die Modelle, die Tools, das sind ja immer die gleichen. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir für die verschiedenen Arbeitsmodelle und Organisationskulturen und Strukturen gangbare Wege finden müssen. Also es ist zum Beispiel was anderes, wenn ich in eine wissensbasierte Organisation gehe, in der ich Menschen für eine Schulung zum Beispiel eine Stunde rausnehmen darf und kann, weil der Betrieb nicht zusammenbricht. Das kann ich zum Beispiel in der Hotellerie oder in einem Spital, also im Dienstleistungssektor, nicht. Und ich glaube, in der ganzen Diskussion, das vielleicht auch, würde mich auch interessieren, wie du das siehst, aber jetzt zum Beispiel unsere LinkedIn-Bubble hernehmen, wo ganz viel Wissen und ganz viel gutes Wissen und gangbare Lösungen sind, dann vergessen wir oft ein bisschen, dass es eben nicht nur wissensbasierte Unternehmen gibt, sondern dass da draußen auch ganz viele andere Unternehmen sind, die im Dienstleistungssektor sind, die 24-7-Betriebe sind, die einfach andere Abläufe haben. Und ich glaube, da ist es unfassbar wichtig, dass wir auch beginnen, nach Lösungen und Wegen zu suchen. Und da geht es nicht nur um Achtsamkeitsthemen, da geht es zum Beispiel auch um so Dinge, wie kann dort auch New Work gelebt werden oder wie kann Work-Life-Integration dort besser gelebt werden, und dass wir einfach das auch beachten in der ganzen Arbeit, die wir machen. Und für mich konkret heißt es beispielsweise, dass das andere Formen von Lernen oder andere Formen von Trainings sind, wo ich auch selbst immer noch auf dem Weg bin. Also ich bin aktuell intensiv mit Spitälern dran, Achtsamkeitstrainings zu entwickeln. Wir sind jetzt in der zweiten Runde vom Pilot, und es ist immer noch nicht gut genug. Also es ist immer noch nicht so, dass sie wirklich sagen können, ja, ich kann sie irgendwie in meinen Alltag so integrieren, dass ich vorankomme. Das heißt, wir müssten es wieder ein bisschen anpassen, umstellen, weil der Alltag von Menschen jetzt beispielsweise im Gesundheitswesen einfach so von dem abweicht. Wir hatten vorher kurz gesagt, du hattest mir erzählt, du hast gestern Nachmittag den Nachmittag mit deinen Kids verbracht und abends nochmal gearbeitet. Das ist wunderschön, dass wir diese Optionen haben. Aber ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass das nicht lange nicht für alle gilt. Und wir müssen auch diese Menschen und diese Unternehmen mitnehmen, weil die sind häufig systemrelevant. Wir nicht. Aber diese Bereiche sehr wohl, und das dürfen wir einfach nicht vergessen.
Ja, ich finde das so schön, dass du das sagst. Also eben, sie kommen ja wirklich an ihre Grenze, wortwörtlich. Also da zum einen wegen dem Fachkräftemangel, sie haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt einfach mal spontan frei, weil die Person wird einfach dringlichst benötigt für das Abarbeiten und fürs Dasein und für die Kommunikation und für die Pflege. Und dass wir idealerweise Konzepte, wie du das jetzt wunderbar auch machst, bei dem Spital entwickeln zusammen, die auch für sie möglich. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, weil du bist ja jetzt mit dem Spital dran, aber du hast ja jetzt jahrelang, 15 bis 20 Jahre auf dem Gebiet gearbeitet. Kannst du mit uns mal 2 bis 3 konkrete Best-Case-Studies teilen, wo du sagst, ich habe Sachen gemacht und das hat sich positiv gezeigt?
Ich könnte dir jetzt natürlich die Best-Practice-Cases wiederholen, die man halt schon kennt. Ja, sei es jetzt SAP-Beispiel oder Google und so weiter, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Weil ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung unserer Zeit. Wir möchten eigentlich immer die Abkürzung. Wir möchten den Blueprint. Kannst du mir sagen, was sind die schnellsten 3 Wege, wie ich an Punkt X komme? Und ich glaube, was wir aber vergessen ist, gerade wenn es jetzt um so Themen wie Wellbeing und Gesundheit, Resilienz und so weiter geht, am Ende des Tages ist es was Individuelles und es fängt auf der Personenebene an. Also was ich an meinen Wellbeing-Routinen zum Beispiel habe, kann lange nicht für dich funktionieren, einfach weil du einen anderen Alltag hast oder weil du gerade auch andere Prioritäten hast oder in einer anderen Lebensphase bist. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Und an dem Punkt ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das Potenzial von Mindfulness in Unternehmen ist enorm. Es ist mittlerweile auch sehr gut durch Studien belegt. Also es ist nicht mehr dieses, ich zünde jetzt ein Räucherstäbchen an und singe ein Mantra. Ja, es hat ja auch oft immer noch diesen spirituellen Touch leider. Aber das ist nicht der Fall. Also man kann es wirklich belegen. Es gibt gute Studien und wir wissen das und wir sehen das auch. Aber man muss einfach auch immer die andere Seite beachten. Also man kann nicht einfach hergehen und jetzt über eine Organisation, wo es gerade nicht so gut läuft, ein bisschen Achtsamkeitstraining drüber streuen und dann denken, es kommt schon gut. wenn es toxische Strukturen gibt oder wenn andere Dinge einfach nicht stimmen. Und da geht es wirklich um Prozesse und Struktur, dann hilft auch das Achtsamkeitstraining nichts mehr. Und ich glaube, da müssen einfach auch Unternehmen wieder, wir als Menschen, aber auch Unternehmen wieder mehr in die Eigenverantwortung kommen und wirklich hinsehen und dann auch bereit sein, das, was nicht so gut läuft, zu sehen und das auch ändern zu wollen, weil an Informationen fehlt es uns in unserer Zeit nicht mehr. Also an Inspiration, an Informationen, an Tools, an Unterlagen, das ist alles da. Aber ich glaube, die Herausforderung ist wirklich das Tun und das Machen. Und das kann für jeden oder für jede anders aussehen. Aber was ich zum Beispiel schon sagen kann, ist, wenn ich jetzt mit beispielsweise Führungskräften im 1:1 über längere Zeit arbeite, dann beginnen die nach einer gewissen Zeit so Dinge zu sagen wie, Alvira, gestern, da war so eine Situation in einem Meeting, früher wäre ich ausgerastet, aber gestern bin ich total cool geblieben. Ich habe ein zweimal tief durchgeatmet, habe mir einen anderen Lösungsweg überlegt, habe den dann so geäußert und weißt du was? Wir machen das jetzt so. Also dann kommen solche Beispiele, dann kommen wirklich das Erlernte, das dann umsetzbar ist, wo man dann wirklich aber auch merkt, die sind durch den Change gegangen, der ist in der Regel nie angenehm. Also das ist dann auch eine Zeit, wo es nicht so einfach ist. Und dann kann man aber die Früchte davon ernten. Nichtsdestotrotz sieht es für jede Führungsperson ein bisschen anders aus und auch für jedes Unternehmen. Also was ich prinzipiell immer mache, ist, dass ich die Tools zur Verfügung stelle in verschiedener Art und Weise und sie dann versuche zu begleiten, um wirklich herauszufinden, okay, wo stehen wir? Was ist jetzt unsere größte Baustelle und wie können wir da ansetzen, dass wir nachhaltig auch die Veränderung erreichen können, die wir uns wünschen?
Ist. Und ich meine, ich kann das nur von mir sagen, das ist ja auch nicht fertig, das ändert sich und es kann sein, dass Sachen, die ich vor 10 Jahren super fand, jetzt gar nicht mehr funktionieren und nochmal überdacht werden müssen.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, auch das zu verstehen, dass das nie mehr aufhört, also dass wir uns auf einer Reise befinden und es aber auch mit einer Neugier und mit einer offenen Art zu sehen, lernen zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen, Neues ausprobieren. Das ist das, was in dieser VUCA-Bani-Welt aktuell gefragt ist. Und das ist auch das, was uns hilft, damit dann einen guten Umgang zu finden. Und das sieht man schon auch. Also die Unternehmen, die sich jetzt auf diese Themen einlassen und einen offenen Umgang damit haben, die werden vorankommen, die kommen voran. Und wer nicht mit der Zeit geht, mit der Zeit. Die haben dann halt auch das Problem, dass ihnen die guten Mitarbeiter abwandern. Die gehen woanders hin. Es trocknet dann irgendwann aus. Und dann sortiert sich das von selbst aus. Aber ich glaube, alle, die jetzt nicht aktiv sich daran machen, sich auf diese Dinge einzulassen, die Überlebenschancen sind relativ klein.
Ein Buch erzählt, das heißt Schluss mit Lustig von Vera Starker. Kannst du mir teilen, was dir daran besonders gut gefällt?
Ja, ich bin ein großer Fan von Vera Starke, das ist auch kein Geheimnis. Ich mag ihre Bücher allgemein sehr, weil sie es immer auf sehr humorvolle Art, ohne das aber ins Lächerliche zu ziehen, gut auf den Punkt bringt und alle ihre Argumente auch immer sehr datengetrieben und datenbasiert sind. Also es ist immer ein schöner Mix zwischen, man muss da hinschauen und gleichzeitig bringt sie aber auf datenbasierend Lösungsansätze und beleuchtet wirklich Wege, wie es dann gehen könnte, dass wir in diesen Zeiten gut vorankommen. Also ich kann wirklich ihre Bücher jedem sehr ans Herz legen und empfehlen.
Gibt es da etwas, was du schon gelesen hast? Du sagst, das hat dir richtig gut gefallen, eine Sequenz?
Mir ist besonders das Vorwort auch geblieben, weil sie immer sehr schöne Bilder auch malt und in Storytelling geht und sie da wirklich auch im Vorwort das schon eigentlich anspricht, was ich vorher auch schon ein bisschen andiskutiert habe. Also so auch ein bisschen zurück in dieses Top-Down-Management, New Work, das wollen wir nicht. Also hat ihr dann auch der Kunde, bei dem sie da war, knallhart vor dem Meeting ins Gesicht gesagt, so diese, und auch die Art und Weise, ich kann es jetzt nicht genau wiederholen, aber wie er es gesagt hat, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, glaube ich, auch gerade so diese, ich denke, wir sind auch so ein bisschen an einer Kreuzung, und es ist genau diese Kreuzung, also gehen wir jetzt wirklich zurück, machen wir den Schritt zurück, gehen zu dem zurück, was wir schon kennen, ist natürlich auch menschlich bedingt eine gewisse Sicherheit. Der Mensch mag immer lieber wieder zurück zu dem, was er kennt, weil dann weiß er, was er kriegt. Und das andere ist ja risikobehaftet, da müsste man ja auch Neues ausprobieren. Und das bringt sie in ihrem Vorwort so schön auf den Punkt. Und dann bricht sie es wirklich in den Kapiteln runter aus verschiedenen Perspektiven, was denn passieren muss, damit wir wirklich New Work leben können. Und es macht einfach Spaß, das zu lesen. Es ist auch gut verdaubar, es sind kurze Kapitel. Man kann da immer wieder reinschmökern. Humor ist ein Treiber von Neuroplastizität. Also die Tatsache, dass unser Gehirn sich bis ins hohe Alter verändern kann, unterschätzen wir eben auch häufig. Und ein Treiber davon ist Humor und die Dinge einfach auch mal wieder aus der anderen Perspektive zu sehen und vor allem auch mal über sich selbst lachen zu können, das ist so wichtig. Und allgemein die Freude. Ich glaube, das ist auch das, was mir so ein bisschen fehlt. Das ist auch etwas, was Vera Starker immer wieder sagt. Arbeit, sie sagt es immer so schön, sagt sie mir so, Arbeit soll an mindestens 3 bis 4 Tagen Spaß machen. Und ja, das soll sie wirklich. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man das irgendwie so, in was ja auch der Gen Z dann so häufig vorgeworfen wird, ja, die wollen ja alle nur noch Purpose und die wollen ja nur noch Spaß und Arbeit ist halt nicht, Arbeit muss halt auch mal hart sein. Ich glaube, es hat für alles einen Platz und ich glaube, Arbeit darf das auch alles sein. Aber am Ende des Tages ist es Lebenszeit und auch da sprechen die Daten und die Studien für sich. Wenn wir Freude bei der Arbeit haben, überwiegend, und ich sage nicht, das muss zu 100% sein, aber sagen wir mal so 70-75% der Zeit habe ich Freude bei der Arbeit. Ich gehe da gerne hin, es geht mir gut. Es ist einfach belegbar, dass die dann auch mal Überstunden machen oder dass die dann halt auch die extra Mile gehen, was auch immer das ist, ja. Oder dass die dann einfach abends zufrieden nach Hause gehen, was dann wiederum in deren eigene Gesundheit und in ihr eigenes Wohlbefinden einzahlt, langfristig. Also das hängt schon alles zusammen. Und ich glaube, da auch wieder so ein bisschen strahlendere Gesichter sehen. Und ich meine, ich finde es manchmal so bezeichnend, wenn ich zur Stoßzeit mit dem Tram durch die Zürcher Innenstadt fahre, das ist einfach traurig. Also die Gesichter, A, sind sie alle im Handy vertieft, also es schaut sich ja auch niemand mehr an und B, ein Lächeln umspielt selten mal die Lippen irgendwo. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwo wieder hinkommen, dass Arbeit auch wieder mit Freude behaftet sein darf und soll.
Ja, Freude spornt natürlich an, steckt auch an, motiviert, absolut. Auch jetzt, wenn ich dein Lächeln sehe mit dem wunderbaren Lippenstift, bringt Freude ins Podcastgespräch. Absolut, kann ich unterschreiben. Jetzt komme ich einfach zu mir. Also eben, ich arbeite ja auch. Ich bin eine Mama von 2 Kindern, versuche das irgendwie zu wuppen. Mal funktioniert super, mal gibt es Tage, wo ich merke, ah, heute war es ein bisschen herausfordernder als sonst. Wie kann ich nehme jetzt einfach mal mich, mit mehr Ruhe und Balance in meinem Arbeitsalltag jonglieren? Kannst du mir ein paar Tipps geben?
Also zum einen glaube ich, die Freude am Ausprobieren und am Testen und dann nicht auch immer gleich die Erwartungshaltung zu haben, aber das funktioniert ja bei wem anders, das muss bei mir auch funktionieren, ist mal so die Grundeinstellung, glaube ich, dass wir oft auch zu schnell aufgehen und sagen, es geht eh nicht. Aber dass wir, oder was ich dir jetzt raten würde, was du bis zu einem gewissen Teil ja auch schon machst, aber ist wirklich das Handy wegzulegen, bewusste Screenzeiten zu haben, das physisch wegzulegen, also nicht mal im gleichen Raum zu haben, sich davon nicht ablenken zu lassen und auch wirklich ganz bewusst zu entscheiden, was konsumiere ich auf Social Media und was nicht. Das ist mal das eine. Dann das andere, was oft unterschätzt wird, und das ist auch wieder so ein Ding, wir wissen das eigentlich, das ist, ich erzähle dir nichts Neues. Die Frage ist einfach immer, wie bekomme ich es umgesetzt? Und das sind einfach die Big 3, Bewegung, Ernährung und Schlaf. Also wenn wir die 3 Dinge überwiegend. Und es ist immer Balance, es geht nicht immer gleich. Meine Kinder schlafen die nicht oder Kinder sind krank oder man ist selbst krank oder es ist irgendeine Deadline. Aber überwiegend zu gucken, dass diese drei Dinge gut sind, macht schon so einen großen Unterschied, dass es uns gut geht, dass wir uns voller Energie fühlen und resilienter fühlen. Und ich glaube, das Dritte wäre dann etwas sehr Praxisorientiertes, etwas, das sehr leicht für viele umsetzbar ist, und das ist Atemarbeit, also wirklich Breathwork beginnen, durch den Tag hindurch mal 1-2 Minuten einzulegen, wo du bewusst atmest. Das kannst du zum Beispiel super gut auch mit den Kindern machen, die lieben das meistens und machen gerne diese Atemübungen mit. Also ich habe auch eine Kundin, die hat 2 kleine Kinder und die hat es von Anfang an mit ihnen gemacht und die kommen mittlerweile schon zu ihr, wenn sie ein bisschen gestresst sind, sagen, Mama, du musst jetzt einfach mal tief durchatmen. Weil es sind so Dinge wie dieser physiologische Seufzer zum Beispiel, ja, was Kinder ja automatisch oft machen, wenn sie ein bisschen wieder runterfahren müssen, dass wir das auch wieder integrieren oder einfach mal ja, 1 Minute lang gleichmäßig ein- und ausatmen oder überhaupt durch den Tag durch mal zu merken, so hey, wie atme ich eigentlich gerade, wo ist meine Atmung, ist sie sehr stark hier im oberen Bereich der Lunge, was zur Folge hat, dass ich dann sehr flach atme und dann über längere Zeit nicht ausreichend Sauerstoff in meinen Körper kommt. Und da zu beginnen, ah, okay, ich könnte jetzt auch mal wieder ein paar Mal tiefer atmen. Und das wirkt sofort. Also Atmen oder Bewegung bringt uns sofort ins Hier und Jetzt. Und vor allem über die Atmung können wir direkt auf unser Nervensystem zugreifen, sodass es wirklich wieder runterfahren kann. Und ich glaube, es sind wirklich so diese 3 Dinge. Weniger Screentime oder bewusste Screentime, dann wirklich the Big Three und atmen.
Nun interessiert es mich, von dir zu erfahren, wie schaltest du am besten ab?
Super Frage. Ich habe verschiedene Go-To-Dinge, die ich mache. Und ich merke auch, dass die sich immer so ein bisschen ändern, je nach Lebensphase oder je nachdem, was auch gerade läuft. Was ich immer mehr mache und brauche, ist Natur. Also sei es jetzt wirklich einfach einmal am Tag ein kurzer, aber schneller Spaziergang, ist sehr gut fürs Gehirn. Also nicht unbedingt für physische Gesundheit, dann vielleicht mal irgendwie ein Krafttraining oder was anderes, aber so ein a brisk walk, wie es die Engländer nennen würden, in der Natur. Dann Beziehungen, also wirklich ganz bewusst Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir sehr, sehr nahe stehen, und auch an diesen Beziehungen stetig zu arbeiten, gibt mir sehr, sehr viel. Und dann alles, was irgendwie auch mit Garten oder händischer, physischer Arbeit zu tun hat, dabei kann ich auch wahnsinnig gut abschalten.
Wunderschön, liebe Elvira, danke fürs Teilen. Lass mich mal die 3 Haupterkenntnisse unseres Gesprächs festhalten. Zuerst, Achtsamkeit beginnt bei uns. Also es gibt nicht die One-Fits-All-Solution, sondern jeder muss sich selbst auf die Entdeckungsreise begeben. Die kann sich auch in unterschiedlichen Lebensphasen verändern oder sogar Tagesrhythmen, je nachdem. Und umso mehr wir ausprobieren und spielerisch damit umgehen, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch das finden, was gut zu uns passt. Mich selbst gut organisieren kann und auch gut führen kann, dann kann ich das auch mit anderen. Und auch das variiert natürlich auch, wie wir im Gespräch gesagt haben, je nach Branche. Idealerweise können wir das für alle inklusiv gestalten. Und als Letztes, was ich konsistent jeden Tag tue, bringt mich langfristig wirklich weiter. Gibt es etwas, was du, liebe Elvira, noch zu unserem Gespräch ergänzen möchtest?
Ja, ich glaube wirklich, das, was du jetzt so schön zusammengefasst hast, und da vielleicht noch als kleine Ergänzung zu Punkt 3, weil mir das so wichtig ist. Wir gehen dann häufig hin, wenn wir ein neues Thema kennenlernen, und sind dann top motiviert, und dann nehmen wir uns vor, dass wir das 1/2 Stunde pro Tag machen und gleich jeden Tag. Aber die Sache mit der Motivation ist die, die sitzt woanders im Gehirn und die hält nicht lange an. Die ist dann nach ein paar Tagen, spätestens nach 1-2 Wochen ist die weg. Und wenn wir dann nicht eine Gewohnheit oder eine Struktur etabliert haben, die es uns erlaubt, das immer noch zu machen, dann wird es nicht passieren. Und ich glaube, da ist wirklich auch nochmal mein Appell an alle, die jetzt zuhören. Fangt wirklich klein an. Nehmt diese eine Minute her am Tag, wo ihr atmet oder wo ihr euch auf irgendetwas fokussiert oder meditiert und lasst es dann wachsen. Aber macht nicht diesen Fehler unter Anführungsstrichen, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt eine halbe Stunde finden und die irgendwie in den Busy-Alltag einzubauen, weil das wird nicht funktionieren. Eben kleine Schritte, aber konsistent und dann wird der Effekt auch kommen.
Super. Liebe Elvira, wo können denn Interessierte, Achtsamkeitsinteressierte mehr über dich erfahren und Kontakt mit dir aufnehmen?
Also je nachdem, was euch lieber ist, habe ich auch einen Podcast für alle, die gerne hören. Das ist der Wellbeing Wednesday. Da kommen regelmäßig Menschen zu mir zu Besuch, die auf einem Thema aus dem Health- und Wellbeing-Bereich Expertin oder Expertin sind. Das ist für alle, die gerne hören. Dann gibt es den Newsletter für alle, die lieber lesen. Das ist ein kuratierter Newsletter, der kommt 1 bis 2 Mal im Monat mit kuratiertem Inhalt rund um Mindfulness, Wellbeing und Gesundheit. Oder dann natürlich meine Webseite, die du, glaube ich, in den Shownotes verlinken wirst. Oder natürlich auch LinkedIn oder Instagram.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst, liebe Elvira. Es war mir eine Ehre.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Gespräch und ihr könnt ein paar Inputs für euch mitnehmen. Folgt und liked diesen Podcast. Ich freue mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir und bitte teile dein Feedback für zukünftige Podcast-Episoden. Stay tuned for more.